Ich dachte mir, eine so musikalische Gemeinde wie die Hohenhorster Gemeinde, die lernt auch gern mal ein Lied dazu. Es ist kein neues Lied, es ist ein altes Lied, aber Gero sagte mir, es ist in der Gemeinde nicht so bekannt. Aber es ist ein Lied, das diese beiden Taufsprüche exzellent zusammenfasst. 5 ganz kurze Verse, und die gehen wir dann einfach in der Predigt schrittweise durch. Und diese 5 Verse, die beinhalten 5 wichtige Glaubenstatsachen für unsere Täuflinge, aber natürlich auch für uns. Für Manuel, für Janosch Elia, aber auch für Jürgen und für Helga und für Sabine. So, und jetzt wollen wir doch mal dieses Lied einmal uns anhören. Also das geht los mit dem ersten Vers und dann Refrain und dann singen wir es gemeinsam. Nicht durch Zufall stehe ich hier. Der kleine Janosch, der kann noch nicht stehen. Aber der Manuel, der kann schon stehen. Und vielleicht wird der ein oder andere von uns, wenn er alt geworden ist, auch nicht mehr stehen können. Aber die Wahrheit dieses Ausspruchs, die bleibt bestehen. Wir sind keine Zufallsprodukte, wir sind Erfindungen der Liebe Gottes. Die beiden Vornamen drücken das eigentlich auch schon aus. Manuel kommt von Immanuel, Gott ist mit uns. Und Janosch ist die ungarische Form von Johannes. Und Johannes heißt auf Deutsch, Gott ist gnädig. Also alle beiden Namen drücken schon unsere Berufung aus, Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Ich habe anlässlich dieser Taufe, dieser Doppeltaufe, das passiert ja auch nicht oft, dass ein Pfarrer 2 Enkelkinder zugleich taufen kann, vielleicht einmal. Und nicht wieder. Aber ich will der Entwicklung nicht vorausgreifen. Ich habe anlässlich dieser Doppeltaufe einen Blick in unseren menschlichen Organismus geworfen, weil ich so fasziniert war die letzten Tage, den kleinen Janosch in allen möglichen Stellungen und Haltungen im Arm zu haben, ihn zu beobachten, seine Reaktionen zu betrachten. Und da ist mir wieder ganz neu klar geworden, dass wir keine Zufallsprodukte sind. Wissen wir eigentlich, wie viel Herzschläge ein Mensch in seinem Leben erlebt? Ich vermute, dass viele hier zu kurz greifen würden. Durchschnittlich erlebt ein Mensch 4 Milliarden Herzschläge in seinem Leben. Wissen wir, dass in jeder Sekunde unseres Lebens 50 Millionen Körperzellen neu gebildet werden? In jeder Sekunde 50 Millionen neue Körperzellen. Und nicht nur einfach irgendwo, sondern genau am richtigen Platz. Und dass natürlich entsprechend viele dann auch wieder absterben. Ich habe gelesen, wenn die alten, verbrauchten Zellen nicht wieder abstürben, hätten wir am Ende des Lebens einen 16 Kilometer langen Darm. Das wäre ein Ding, was? Wie gut hat das Gott alles so eingerichtet? Kein Zufall. 100 Milliarden Neuronen bilden unser Gehirn. Nervenzellen, manche schätzen sogar auf 1 Billion. Und das bildet sich jetzt in unseren beiden Täuflingen mit rasanter Geschwindigkeit und jede neue Beobachtung und jedes neue Wort, was sie erleben, jede neue Zuwendung, jedes Lächeln, produziert neue Neuronen. Wunder über Wunder. Und weil ich selbst nun etwas angeschlagen bin, habe ich mich natürlich auch noch ein bisschen schlau gemacht über das menschliche Immunsystem. Das ist ja auch ein Wunder. Bataillonen von Killerzellen, Bataillonen von sogenannten Riesenfresszellen sind unterwegs in der Blutbahn, um alle möglichen Krankheitserreger sofort zu orten, sofort anzugreifen, sofort aufzufressen und dann sofort zu entsorgen. Unser Immunsystem ist eine einzige, wunderbare Müllentsorgungsfabrik. Die Riesenfresszellen, die ja bei mir im Körper im Moment da hin und her schwirren, die haben im Moment bei mir ein bisschen mehr zu tun. Ich hoffe, dass sie sehr emsig am Werk sind, damit ich bald wieder ganz fit bin und mich über mein Mittagessen freuen kann. Also, Psalm 139 fasst das alles ja wunderbar zusammen und das ist das Erste, was wir mitnehmen wollen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele. Kein Zufallsprodukt. Wir sind Geschöpfe eines dreieinigen Gottes und eines liebenden Vaters. Wir singen gemeinsam die 2. Strophe.
Thank you.
Ja, klare Führung schenkt er mir. Wenn ich auch nichts spüre, ich spüre die Führungen Gottes im Allgemeinen nicht sofort. Im Allgemeinen fühle ich mich von den Umständen meines Lebens, von anderen Menschen, von Situationen, auf die ich keinen Einfluss habe, bestimmt und oft auch überwältigt. Aber wenn ich näher nachdenke und wenn Gott mir den Glaubensblick öffnet, dann lerne ich immer mehr die Führungen Gottes in meinem Leben zu erkennen und zu verstehen. Er führt mich auf guter, auf rechter Straße, um seines Namens willen. Das kennen wir, Psalm 23, Vers 4. Haben wir schon mal nachgedacht, was eine rechte Straße ist? Eine rechte Straße ist die Straße, die zum Ziel führt. Wir haben seit ein paar Wochen ein neues Auto. Und das Erste, was mich daran interessiert hat, war natürlich dies. Ist in diesem Navi-System endlich mal der kleine Lerchenweg drin? Wir wohnen nämlich in einer ganz kleinen Straße und viele Navi-Systeme haben den Lerchenweg nicht drin. Aber dieses neue Navi hat ihn drin. Und jetzt gehe ich doppelt so gern in dieses Auto rein. Die Zielvorgabe stimmt. Ich weiß, wohin ich will und wohin ich soll. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Er führt mich auf einer Straße, die zum Ziel, nämlich zu ihm, in die Herrlichkeit Gottes, in einem Herrlichkeitsleib hineinführt. Und auf dieser rechten Straße, und das werden viele bestätigen können, bewahrt uns Gott nicht automatisch vor Leid und Not. Aber er trägt uns durch. Er bringt uns auch durch die Nöte hindurch immer näher zum Ziel. Wir kommen gerade von einer Freizeit in Oberfranken. Und dort saßen wir zu Tisch mit einem schwerstbehinderten Mann. Und er hat uns seine Lebensgeschichte erzählt. Er konnte nur mit ganz großer Mühe und offensichtlich auch mit Schmerzen sich überhaupt fortbewegen. Man hatte immer den Eindruck, jetzt wird er gleich stürzen. Aber er hat es immer wieder hingekriegt, sprach ganz leise, aber man konnte ihm gut folgen. Und er erzählte uns, wie als junger Matrose auf Abwege gekommen war, wie es halt so war, während einer Ausbildung, in den Pausen, haben sie damals sich voll laufen lassen mit Alkohol und im Vollsuff ist ihm ein schwerer Gegenstand irgendwie von der Decke auf ihn herabgestürzt und er war von jetzt auf eben gelähmt bis zum Hals. Ein ganz schlimmes Schicksal. Ein junger, blühender Mann. Und er erzählte uns, wie er in dieser Not seines Lebens Gott gesucht und Gott gefunden hat. Und er ist sogar noch weiter gegangen und hat gesagt, lieber als Krüppel ins Reich Gottes eingehen, als gesunder Mensch am Ziel vorbei. Das habe ich mir gemerkt. Also, das wollen wir mitnehmen. Klare Führung schenkt er mir, auch wenn ich hier nichts spüre und auch wenn vielleicht die Umstände ganz anders aussehen. Dahinter, hinter unserem Leben, läuft eine Regie Gottes mit. Und ich wünsche uns allen, dass wir die erfassen, dass wir die erkennen. Ich staune über mein eigenes Leben. Von der Schule geflogen in Leipzig. prowestlich kriminell gewesen. Ganz tiefe Bahnen hat mich Gott geführt. Einige Jahre in einem Heim aufgewachsen, getrennt von den Eltern. Die wollten nachkommen, dann kam die Mauer in Berlin dazwischen und ich saß allein. Ich hatte keinen Halt im Glauben, gar nichts. Ein kleines Fach hatte ich in meinem vollkommen überfüllten Heim. Und heute kann ich sagen, eine klare Führung Gottes steckte dahinter. Gott musste mich erst in die Tiefe führen, damit ich dort lerne, nach ihm zu fragen. Und wie wunderbar hat er sich dann in meinem, in unserem Leben offenbart. Der dritte Vers. Seine Kraft ist wirklich neu, ist wirklich da, immer wieder neu. Liebe Brüder und Schwestern, das werden Sie wohl alle kennen, wenn die Kräfte nachlassen. Neulich hatten wir 3 Hohenhorster Enkelkinder bei uns und die haben die Hanteln entdeckt, die bei uns in irgendeiner Ecke lagen, mit denen ich mich früher mal fit gemacht habe. Und da wurde hin und her gehoben und hin und her geschoben und ich wollte den 3 Enkelkindern mal zeigen, wie viel Kräfte noch in ihrem Opa sitzen. Dann habe ich die 2 Handeln überhaupt nicht mehr richtig hochgekriegt. Kräfte, Verlust. Furchtbar, ich habe mich geschämt vor mir selber und vor den 3 kleinen Kids. So ist das, wenn man im 70. Lebensjahr ist und versäumt hat, täglich sich zu trainieren. Vielleicht fange ich mal wieder an. Müsste mich meine Frau vielleicht ein bisschen stärker rannehmen. Aber die äußeren Kräfte sind ja gar nicht immer wirklich die Not. Wenn die inneren Kräfte nachlassen, dann wird es schwieriger. Wenn die Glaubenskräfte nachlassen, wie das sogar Glaubensmenschen passieren kann. Ich denke an den David auf seiner Dauerflucht vor dem Saul. Fällt er plötzlich in ein Glaubensloch hinein und sagt, kann man nachlesen, 1. Samuel 27, der Saul wird mich ja doch eines Tages erwischen. Kein Glaube mehr da. Eine Frau sagte mir neulich, wissen Sie, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass Gott unsere Ehe überhaupt nochmal erneuern kann. Wenn die Glaubenskraft nachlässt und die Hoffnungskraft nachlässt und wir in uns nichts mehr finden, was machen wir dann? Dann wollen wir uns an solch eine Aussage erinnern. Seine Kraft ist wirklich da, meine ist weg. Aber seine Kraft ist da und er ist ein Gott der Liebe, der das, was er ist und hat, nicht bei sich behält, sondern für uns hat, für uns zur Verfügung stellt. Ich darf seine Kraft anzapfen. Ich habe aus meiner Kindheit, die eigentlich nicht vom Glauben oder von Kirche geprägt war. Aber zwei Worte bis in die heutige Zeit behalten. Und diese beiden Worte, die haben sich tatsächlich in vielfältiger Weise bewahrheitet. Ich habe als 10- und 11-Jähriger habe ich ein Gebet gesprochen. Ich weiß bis heute nicht, wer mir das beigebracht hat. Meine Eltern bestimmt nicht. Aber ich habe es gebetet. Lass mich dein Sein und Bleiben, du treuer Gott und Herr, von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehre. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit, dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Das habe ich ungefähr 2-3 Jahre gebetet. Dann habe ich leider aufgehört mit dem Gebet, das war einer der schwersten Fehler meines Lebens. Wenn ich was mache, mache ich es gründlich, habe ich jahrelang aufgehört. Bis zu meinem 26. Lebensjahr nicht gebetet. Ich hatte schon längst angefangen, Theologie zu studieren und meine Frau sagte zu mir, du willst mal Pfarrer werden und wir beten nicht zu Hause, wie soll das denn mal werden? Ich habe nur mit der Schulter gezuckt. Keine Ahnung. Aber dieses Gebet hat der Herr mir dann in einer ganz wunderbaren Weise erfüllt. Gib mir Beständigkeit, dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. 1970 durfte ich zum Glauben kommen, bei einer Evangelisation mit Billy Graham. Und seitdem hat der Herr mir eine Glaubensbeständigkeit geschenkt. Ich kann nur noch staunen. Dieses schwache Kindergebet hat Gott erhört. Lasst uns darauf achten, dass unsere Kinder ein paar Gebete mit ins Leben hineinnehmen. Das haben wir auch in unserem Taufgespräch festgehalten. Ein paar Gebete mit ins Leben hineinnehmen. Da können 20, da können 40 Jahre kommen, wo der junge Mensch oder dann schon der Erwachsene ganz weit weg von Gott driftet. Und eines Tages kommt der Tag, wo Gott sich zu diesen Kindergebeten bekennt. Und genauso war es auch mit meinem Konfirmationsspruch. Die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ich habe doch meinen Konfirmationsspruch erstmal ganz weit in die Ecke gelegt. Der hing ja nicht mal an der Wand. In meiner glaubenslosen Zeit, keine Ahnung. Ich wusste ja gar nicht mehr, was da drin steht. Einmal wurde ich gefragt, was ist denn dein Konfirmationsspruch? Ausgerechnet von dem Pfarrer, der mich konfirmiert hat, den ich nach vielen Jahren dann wieder einmal in Erlangen erlebt hatte. Und ich wusste ihn nicht. Aber dann, in einer Predigtkrise, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich mich an meinen Konfirmationsspruch erinnert. Und dann habe ich mir ein großes Blatt Papier genommen und habe den groß aufgeschrieben und das habe ich heute noch. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und ich weiß noch, in dieser Nacht, als ich nichts mehr zu sagen wusste aus mir heraus, kam eine neue Kraft in mich hinein und meine Frau fragte mich am nächsten Morgen nach dem Gottesdienst, was ist denn mit dir passiert? Du hast mit so großer Freude gesprochen. Und ich sage, mein Konfirmationsspruch hat sich erfüllt. Zum ersten Mal richtig erlebbar, werde ich nie vergessen. Seine Kraft ist wirklich da, immer wieder neu. Wir singen den 4. Vers. Er bewältigt jeden Tag meine Existenz. Liebe Brüder und Schwestern, nicht nur wir haben Mühe mit unserem Leben oft, auch Gott hat Mühe mit unserem Leben. Haben wir schon mal diese Stelle bei Jesaja entdeckt? Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Mühe mit deinen Missetaten. Jesaja 43. Auch Gott hat Mühe mit unserem Leben. Aber es ist ein Gott, der unser Bestes sucht und der unser Bestes will. Und bei aller Mühe, die er hat mit uns, uns zur Seite steht, zur Seite bleibt und uns auf rechter Straße führt. Wollen wir mal kurz überlegen, in welcher Weise Gott sich Mühe macht mit uns. Als jetzt die drei kleinen Kids bei uns waren, haben wir natürlich auch Spaziergänge gemacht. Und der kleine Daniel, den ich hier auf dem Schoß sitzen sehe, ja, der wollte immer nicht laufen. Der stand da und wir gingen alle fröhlich weiter. Und ich sagte, Daniel, willst du dort festwurzeln? Ja. Nur mit großer Mühe und mit viel Energie und Überredungskunst konnte man mit ihm Spaziergänge machen. Und mir fiel ein, sind wir nicht selber oft so auf dem Weg zum Ziel? Wir bleiben einfach stehen, interessieren uns für alles Mögliche, was gerade über unseren Weg läuft, vergessen das Ziel, das große Ziel. Diese 80 Lebensjahre sind doch nicht das Ziel. Die Ewigkeit ist unser Ziel. Und das wollen wir doch bitte nie vergessen. Oder wenn wir uns verirrt haben, hat Gott auch Mühe, denn dann muss er uns suchen. Ich habe jetzt mit einem jungen Mann gesprochen, der sagte mir, ich habe das Falsche studiert. Und ich fragte ihn, wie er das meint und ob er darüber jetzt traurig wäre. Er sagte, ja schon, ein paar Jahre meines Lebens habe ich in die falsche Richtung geguckt. Ich wollte Karriere, ich wollte das Leben voll und ganz ausnutzen. Und ich sagte, und was kam dann? Und er sagte, jetzt sehe ich die Dinge ganz anders. Ich habe ein neues Studium begonnen und eine theologische Akademie besucht. Und jetzt möchte ich mein Leben voll und ganz in den Dienst Gottes stellen. Ja, das kann schon sein, dass wir eine Zeit lang aufs falsche Pferd gesetzt haben und dass Gott uns dann eines Tages sagt, du pass mal auf, an dieser Stelle kommst du nicht weiter. Du hast dich verrannt, du hast dich verirrt. Fass mich an der Hand. Ich gehe mit dir einen anderen Weg. Ich hol dich wieder zurück. Ist das nicht wunderbar, dass wir einen solchen Gott haben? Und es gibt auch die Möglichkeit, dass wir uns vor Gott verstecken, so wie Adam und Eva. Da hat Gott auch seine Mühe. Der ruft uns. Adam, wo bist du? Natürlich wusste Gott, wo Adam war. Aber dieser Ruf, der sollte an die Seele des Adam, der sollte an die Seele auch der Eva. Wo seid ihr? Wo seid ihr hingekommen? Dass ihr euch verstecken wollt vor mir, der doch nur euer Bestes sucht und will. Die Mühe Gottes mit unserem Leben. Wie gut, dass Gott in Liebe diese Mühe auf sich nimmt. Und der letzte und der fünfte Vers.
Thank you.
Jesus Christus ist und bleibt ohne Konkurrenz. Ein wunderbarer Satz. Wir können das probieren, ohne Jesus zu leben. Ich habe es ja auch bis in mein 26. Lebensjahr hinein probiert. Wo habe ich überall gesucht? Bei den Germanen, die alten Runen wollte ich erforschen. Den Hinduismus, den Buddhismus, was hat mich alles fasziniert? Und dann der Schritt zu Jesus. Und ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Keine Minute bereut. Denn wo wäre sonst noch jemand, der mir meine Schuld vergibt? Wo wäre sonst noch jemand, der mir den Heiligen Geist gibt? Wo wäre sonst noch jemand, der mir den Himmel öffnet und sagt, ich führe dich auf rechter Straße, ich führe dich ins Ziel deines Lebens, in Zeit und Ewigkeit hinein. Den gibt es nicht, nur Jesus Christus, er ist wirklich ohne Konkurrenz. Ich habe jetzt gehört von einer interessanten Auktion und damit will ich schließen. Ein reicher Mann war gestorben. Und er hatte viele Schätze gesammelt. Und all seine Güter wurden in einer großen Auktion ausgeschrieben. Und viele kamen angereist. Und der Auktionssaal war voll. Und dann beginnt der Auktionator und hebt ein kleines Bild hoch. Und da sagt er, hier ist der Sohn des Verstorbenen. War kein tolles Bild. Der war im Krieg gefallen. Eine kleine Fotografie. Das ist das Erste, was heute zur Versteigerung ansteht. Der ganze Saal war voller schöner Sachen. Aber er begann mit diesem Bild. Niemand wollte es. Die haben alle auf die dollen Sachen gewartet. Und dann hat einer aus dem Freundeskreis des Verstorbenen dieses Bild des Sohnes ersteigert für Appel und ein Ei. Und dann erhebt sich der Auktionator und sagt, meine Damen und Herren, die Auktion ist beendet. Der Verstorbene hat verfügt, dass derjenige, der das Bild des Sohnes nimmt, alles andere geschenkt dazu erhält. Das ist das schönste Gleichnis, was wir uns nur vorstellen können. Wenn du das Bild des Sohnes hast, dann hast du alles. Und das wünsche ich uns. Und das wünschen wir den zwei Täuflingen. Das Bild des Sohnes im Herzen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Und der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und er gebe uns Frieden. Amen.